Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung, kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Ja, hallo Waltraud. In unserem heutigen Podcast geht es um das Verhalten.
Ja, hallo Michael. Ja, und zwar um das Verhalten der Kinder natürlich in erster Linie bei Entwicklungsbegleitung, aber auch um unser Verhalten und eigentlich gar nicht Verhalten im Allgemeinen, sondern es gibt in der Entwicklungsbegleitung einen Satz, den wir uns sehr zu Herzen nehmen und der heißt, jedes Verhalten eines Menschen ist für ihn in seinem Kontext sinnvoll. Und dieser Satz in Bezug auf das Verhalten prägt uns und unser Verhalten. Und ich würde ganz gern mal eben vielleicht ein paar Worte zu diesem Satz erst einmal sagen. Also, dass das Verhalten eines Menschen für diesen, der es zeigt, grundsätzlich Sinn macht, das macht für uns wiederum Sinn. Das kommt nämlich aus diesem Gedanken von Konstruktivismus, dass jeder Mensch sich seine Welt und Wirklichkeit selber konstruiert. Und demnach ist auch das Verhalten, was ein Mensch zeigt, kommt aus seinen eigenen Konstruktionen heraus, aus dem, was für ihn sinnvoll erscheint. Und zwar dieses sinnvoll Erscheinen muss nicht unbedingt ein bewusstes, durchdachtes, sinnvolles Erscheinen sein, sondern es ist etwas, was aus der Selbstorganisation des Gehirns heraus geprägt wird. Ganz, ganz viel geprägt wird über das sogenannte limbische System, unser Gefühlszentrum. Dazu hatten wir ja auch schon einen Podcast. Und das heißt, dass es nicht unbedingt auch bewusst sein muss, weshalb ich mich so verhalte oder dieser Sinn mir bewusst sein muss. Und das wiederum stellt uns als Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleiterin vor eine Frage. Und die heißt, wie gehen wir denn damit um, wenn es ein Verhalten gibt, was wir selber nicht so toll finden, was wir gerne anders haben möchten? Und das ist natürlich etwas, was wir bei Kindern, die zu uns in die Entwicklungsbegleitung kommen oder bei Anfragen, die ich aus Kindergärten habe, sehr häufig der Fall ist, dass ich gefragt werde, das Kind zeigt das und das Verhalten, das soll anders werden. Und aus der Sicht der Entwicklungsbegleitung heißt es erst einmal, wir beginnen nicht damit, das Kind zu verändern, das geht sowieso nicht, sondern wir beginnen damit zu versuchen herauszufinden, welchen Sinn macht das Verhalten denn aus der Sicht eines Kindes?
Das heißt aber interessant, das heißt, das Kind konstruiert seine Wirklichkeit und verhält sich sinnvoll aus seiner Sicht, aber der Entwicklungsbegleiter und die anderen Personen konstruieren ja auch ihre Sicht, des Kindes gewissermaßen.
Ja, aber erstmal konstruieren wir unsere eigene Sicht.
Ja.
Und wenn sich die mit der Sicht des Kindes nicht deckt, dann gibt es ein Problem. Solange wir die gleiche Konstruktion und die gleichen Sichtweisen haben, ist alles in Ordnung. Dann läuft es wie geflutscht sozusagen. Aber wenn die Konstruktionen anders sind, wenn also für mein Gegenüber etwas anderes Sinn macht, als für mich es Sinn machen würde, dann geht es eben nicht darum, wie es in der ja, häufig im Alltag so ist, dass es darum, im Alltag geht es häufig darum, wer hat denn Recht mit seiner Sichtweise? Und genau das möchten wir aus der Sicht der Entwicklungsbegleitung nicht. Es geht nicht um Recht haben. Es geht nicht darum, wessen Sichtweise besser ist oder schlechter ist, sondern beide Sichtweisen stehen erst einmal im Raum. Und es geht darum, dass ich versuche, die Sichtweise des anderen oder der Sinn, dessen Verhaltensweisen zeigt, dass ich das verstehe, dass ich mich da hineindenken kann. Eine Sache muss ich gleich vorwegnehmen. Wenn das Verhalten meines Gegenübers für mich oder für irgendjemand anders gefährlich ist, also wenn Gefahr besteht, also ein Kind gerade dabei ist, ein anderes zu schlagen oder irgend so etwas alles, dann geht es nicht darum, mich zu fragen, was macht das für einen Sinn, sondern dann geht es erstmal darum, die Gefahr zu beseitigen. Das steht immer an allererster Stelle. Aber dann, wenn keine Gefahr mehr besteht, und dann kann ich mich fragen, was bewegt den anderen, sich so zu verhalten? Und dazu möchte ich, wir haben ja in jedem Podcast irgendein Zitat, und dazu möchte ich erst einmal ein Zitat nennen, was in diesem Podcast passt. Beurteile nie einen Menschen, bevor du nicht mindestens einen halben Mond lang seine Mokassins getragen hast. Eine indianische Weisheit, die ich gerne übernehme. Ich schlüpfe zwar nicht in die Hausschuhe oder Straßenschuhe des Kindes, die sind mir zu klein, aber gedanklich schlüpfe ich da hinein und laufe mal in diesen Schuhen durch die Welt, das heißt mit der Blickrichtung, mit der Perspektive dieses Kindes versuche ich die Welt zu sehen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber es sollte uns prägen.
Hast du da eine Empfehlung? Wie könnte das jetzt in einem konkreten Fall funktionieren, wenn du ein Kind vor dir hast? Wie kommt man gewissermaßen in die Schuhe des Kindes?
Ja, also auf jeden Fall nicht auf die Weise, dass ich das Kind frage, weshalb machst du das? Weil in der Regel sind die Kinder sich dessen eben gar nicht bewusst, was der Sinn ihres Verhaltens ist, was sie dazu bewegt hat, was es ausgelöst hat. Und wenn ich sie frage, dann bekomme ich häufig entweder eine Antwort, also warum hast du das und das getan? Dann bekomme ich häufig eine Antwort, dass das Kind mir sagt, weiß ich nicht. Und das ist die einzig, ja, passende Antwort zu dem Kind, weil es das wirklich nicht weiß. Natürlich erleben die Kinder immer wieder, dass die Erwachsenen danach fragen und dann, aber du weißt das doch, du musst doch wissen, warum du das gemacht hast und so weiter. Und dann fangen Kinder an, sich quasi etwas auszudenken, von dem sie meinen, dass der Erwachsene das hören will. Und das ist aber nicht der tatsächliche Sinn und Beweggrund, sondern das haben die Kinder im Laufe der Zeit im Umgang mit den Erwachsenen gelernt. Was möchten die denn gerne hören? Und dann sagen sie das. Das hilft nur niemandem weiter. Wie komme ich also in die Schuhe des Kindes? Dazu sind im Grunde genommen ganz viele verschiedene Schritte nötig. Und in allererster Linie hat es was mit unserer eigenen Haltung und inneren Einstellung zu tun. Ich muss mir erst einmal bewusst werden, dass das, was ich im Kopf habe, etwas ist, was meine Konstruktion ist. Dann, wenn ich es schaffe, das mal beiseite zu stellen und zu sagen, was für andere Sichtweisen gibt es denn noch? Das wäre eine Sache, also diese Offenheit, dass es überhaupt etwas anderes gibt als meine eigenen Gedanken. Der zweite Schritt ist der, dass ich dann versuche den äußeren Kontext des Kindes, also in welchem Zusammenhang lebt das Kind, was erlebt es, also sein Elternhaus, seine aktuellen Beziehungen zu Freunden und so weiter, dass ich mir das deutlich mache. Das hilft ein Stückchen weiter. Aber auch wie das mit den Schuhen ist, das ist zwar ein Stückchen der äußere Kontext, die Schuhe sind ja äußerlich des Kindes, aber das in der Regel reicht oft auch noch nicht, sondern ich müsste mich quasi in die Lage des Kindes hineinzuversetzen, um so seine innere Logik erfassen zu können. Dazu brauche ich Einfühlungsvermögen. Das Wort Einfühlungsvermögen oder Empathie ist ja vom Wort her sehr deutlich auf Gefühl gerichtet, also einfühlen. Aber im Grunde genommen ist das Einfühlen nicht nur einfühlen, sondern es ist eine Verbindung des Fühlens mit dem Verstand, also ein Hineindenken des Kindes. Und das ist eine sehr spannende Sache, diese Fähigkeit, sich in andere hineinzudenken, erwerben Kinder ganz Stück für Stück, so im Alter von 4, 5 Jahren. Dann beginnen sie sich vorzustellen, wenn ich in der Lage des anderen wäre, wie würde es mir dann gehen? Dann fangen die erst an, das zu können. Wir Erwachsene sollten es eigentlich können, uns hineinzudenken und dann auch das Gefühl, was könnten sie haben. Aber sehr häufig sind wir Erwachsenen beschäftigt mit unseren Gedanken, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, sodass wir das nicht ausreichend machen. Aber wenn wir da beginnen würden, sich uns hineinzudenken, zu denken und zu fühlen in die Lage des Kindes, also tatsächlich einen echten Perspektivwechsel vorzunehmen, dann könnte es gelingen, dass ich auf die eine oder andere Idee komme, was bewegt das Kind im Moment.
Du hattest jetzt mal den Begriff Logik verwendet. Der ist ja bei uns relativ rational belegt. Jetzt handelt ein Kind natürlich aus unserer Sicht unlogisch. Das heißt, wie muss ich das verstehen? Also was ist das, was ich da verstehen soll bei dem Kind?
Ja, ich habe den Begriff Logik mit einem weiteren Wort verbunden, nämlich die innere Logik. Und die innere Logik ist noch etwas anderes als das, was wir äußerlich mit Logik versehen. Denn unsere innere Logik ist im Grunde genommen, wie sich die Konstruktion unser Innenleben aufbaut. Und das ist eben natürlich auch verstandesmäßig bestimmt, aber eben auch immer gekoppelt mit Gefühl und letztendlich auch noch gekoppelt mit dem Körper. Diese innere Logik ist ein Zusammenhang von Körper, Seele und Geist, von unserer Gesamtheit, von unserer Einheit. Und so können zum Beispiel, wenn wir von der inneren Logik sprechen, nicht nur die Gedanken, die Logik, der Verstand eine Rolle spielen, sondern natürlich ganz, ganz viel das Gefühl. Und das Gefühl wiederum ist sehr eng gekoppelt an den Körper. Das heißt Körperempfindungen. Ich habe mal vor langen, langen Jahren ein Kind in der Entwicklungsbegleitung gehabt. Das war ein ganz toller 8-jähriger Junge in der 2. Klasse, knapp 8. Und der war dort aufgefallen, weil er nämlich immer wieder erstmal ganz viel rumzappelte, durch die Gegend rannte. Aber das alleine war es noch nicht, sondern er probierte auch immer wieder seine Kraft aus. Das heißt, er geriet in Rangeleien mit anderen Kindern und manchmal sogar auch mit den Erwachsenen, wenn er irgendwas nicht wollte. Und der wurde natürlich zu. Seine Verhaltensweisen wurden zu einer Belastung in der Schule und zum Teil auch zu Hause, dort aber etwas weniger. Und diesen Jungen habe ich begleitet über eine ganze Zeit und dann zwischendrin saßen wir immer wieder mal auf dem Boden und redeten miteinander und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr den Auslöser, sagte er zu mir: Weißt du, Waltraud, wenn man so klein ist wie ich, dann kann man entweder nur ganz schnell oder ganz stark sein oder am besten beides zusammen, um durchs Leben zu kommen. Und das war einfach, ja, das war diese innere Logik. Und der Junge war tatsächlich in der zweiten Klasse, es gab nur noch ein einziges Mädchen, was kleiner war als er. Er war der Kleinste. Und er versuchte das durch Geschwindigkeit, rumrennen und durch Kraft auszugleichen. Und dann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, ja, wie kann man mit klein, körperlich klein sein, auch noch anders umgehen? Und dann kamen wir ins Gespräch und wir haben dann quasi haben auch ganz was anderes gemacht. Und zwar hat er sich, ich habe mit den Eltern gesprochen, untersuchen lassen, wie groß er mal werden wird. Dann hat man, das kann man ja anhand der Handwurzel, Knochen und so weiter machen. Und dann hat der Arzt festgestellt, dass er ungefähr 3 Zentimeter größer werden würde als sein Vater. Oder es können auch 2 oder 4 gewesen sein, weiß ich nicht so ungefähr. Und dann war der wie ausgewechselt, weil sein Vater war ein großes Vorbild für ihn. Und wenn ich noch etwas größer werde als mein Vater, dann kann ich ja noch mehr erreichen. Und das hat ihm emotional eine Grundlage, eine Stütze gegeben, dass er sein Verhalten noch ändern konnte. Also das war nun wirklich eine Geschichte, die sehr für mich also auch sehr berührt hat und vor allen Dingen, wo das Kind mir selber gedanklich, sprachlich das präsentieren konnte. Das ist sehr häufig nicht der Fall. Dann muss ich versuchen, mich hineinzuversetzen. Und wie würde es mir gehen, wenn ich so wäre in dieser Situation? Und ja, manchmal kommt man dann darauf.
Das heißt, wir haben ja diese Folge genannt Verhalten. Das heißt, das eine ist, das gedanklich zu begleiten, also zu verstehen, empathisch zu sein. Und das andere heißt ja auch dann das konkrete Verhalten des Kindes und das konkrete Verhalten des Entwicklungsbegleiters oder der Entwicklungsbegleiterin haben. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, bitte?
Ja, da möchte ich gar nicht erst selber was sagen, sondern würde da gerne eine Entwicklungsbegleiterin zu Wort kommen lassen.
Hallo Christina, du
Hallo.
arbeitest als Entwicklungsbegleiterin in der Frühförderung und du hast diesen Satz, jedes Verhalten ist, was ein Mensch zeigt, ist für ihn in seinem Kontext sinnvoll. Den findest du besonders wichtig. Und ja, wieso?
Weil ich finde, dass das in unserem Alltag immer gleichzeitig eine Herausforderung und eine Chance ist, weil manchmal gar nicht unbedingt nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern erlebe ich ein Verhalten. Und das kann ich vielleicht gerade nicht nachvollziehen, weil es irgendwie in mein Setting nicht reinpasst. Und dann ist ja aber die Herausforderung an mich eben zu gucken, wie sieht denn der Rest des Kontextes der Familie oder des Kindes aus und wo finde ich das wieder, dass es vielleicht Sinn ergibt. Und dann kann ich das für mich in die Situation der Frühförderung übertragen und kann erstmal das Kind oder die Familie viel besser verstehen und viel besser annehmen. Und meistens passiert dann auch automatisch, dass wir uns näher kommen und ja, dass dann die Stunden nochmal anders werden und für alle irgendwie interessanter und produktiver und mehr Spaß machen.
Ja, ich danke dir herzlich.
Ja, und Christina hat das eben schon formuliert, wozu es gut sein kann, dieses Verhalten zu verstehen und nicht nur einen Grund zu verstehen, sondern einen Sinn. Was macht das in dem Kontext dieses Kindes für einen Sinn, sich so zu verhalten? Und wenn ich das herausbekomme, dann kann ich mein eigenes Verhalten, meine eigenen inneren Konstruktionen, mein Denken und mein Fühlen darauf einstellen und komme so, wenn es gut geht, in einen Dialog mit dem Kind. Und wir hatten ja auch schon einen Podcast zum Thema Dialog. Und zwar in einen Austausch, wo wir uns gegenseitig beeinflussen. Dazu müssen wir uns erst einmal gegenseitig ernst nehmen. Das heißt, ich muss das, was das Kind zu diesem Verhalten, was es gezeigt hat, bewogen hat, muss ich respektieren, muss sagen, okay, das ist so, wie gesagt, Ausnahmegefahr. Und was bedeutet das? Und wenn ich eine Ahnung habe, was das bedeutet, was es für einen Sinn macht, dann kann ich mich selber darauf einstellen, kann es von der Seite her betrachten und kann dann eventuell auch, wenn wir verschiedene Konstruktionen haben, dem Kind deutlich machen, dass für mich was anderes wichtig ist. Aber nicht, um das Kind zu belehren und zu verändern, sondern dass das Kind vielleicht auch eine Chance hat, mich zu verstehen. Und das ist das, was Christina auch sagte. Wir kommen uns näher. Wir machen etwas miteinander, nicht gegeneinander. Es versucht nicht als Erwachsener meine Macht auszuspielen, um es zu verändern, um zu sehen, dass es etwas anders macht, sondern es fühlt sich gesehen, es fühlt sich verstanden, es fühlt sich ernst genommen und ist dann als Folge quasi in der Lage, dann auch auf das einzugehen, was ich von meiner Seite aus dazu beitrage. Und dann haben wir einen echten Dialog, gegenseitige Veränderung, gegenseitige Beeinflussung. Und Christina hat das so schön gesagt, dann wird es interessanter für uns und produktiver und vor allem, es macht mehr Spaß.
Okay, spannend. Dankeschön, danke. Was heißt das denn jetzt konkret für die Arbeit von Entwicklungsbegleiterinnen? Was müssen Sie tun, wenn Sie mit einem solchen Kind, na, konfrontiert werden?
Ja, vielleicht auch, wenn Sie mit einem Verhalten konfrontiert werden, was Sie selber sehr herausfordert. Auch das hat Christina ja gesagt, es ist eine Herausforderung und eine Chance gleichzeitig. Und das ist ja häufig so, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, der eine andere Konstruktion hat, eine andere Sicht auf die Welt, ein Verhalten, was mir nicht passt, dann ist das erstmal eine Herausforderung von mir, zu sehen, ah ja, das ist da und ich, wie gehe ich jetzt damit um? Und dieses eben hineindenken, hineinfühlen, den anderen sehen in seinem Verhalten und das nicht nur abzulehnen, das ist quasi der erste Schritt. Und dann kommt der zweite, dass wir in einen Kontakt kommen, in ein Miteinander, in einen Dialog und dazu ist es aber nochmal ganz wichtig für diesen Prozess, dass ich, wenn ich jetzt herausgefunden habe bei einem Kind und wenn es dann mich bereichert im Zusammensein mit dem Kind und wie Christina sagte, es dann interessanter, produktiver wird und mehr Spaß macht, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass es beim nächsten Kind mit einer ähnlichen oder vielleicht sogar auf den ersten Blick gleichen Verhaltensweise genauso ist. Sondern als Entwicklungsbegleiterin ist die Herausforderung für mich, jede Situation und jedes Kind in diesen Situationen wieder neu zu betrachten. Ich kann nicht davon ausgehen, ah, bei dem war das das und das, was das verursacht hat. Beispielsweise das Beispiel, was ich vorhin brachte, das Kind, was sehr klein war. Nicht jedes Kind, was klein ist, wird schnell und kraftvoll sein wollen, sondern es kann ganz andere Sachen geben. Und andere Kinder, die eben schnell und kraftvoll sein wollen, können durchaus groß sein. Das heißt, diese 1-zu-1-Zusammenhänge, die sind nochmal sehr gefährlich, weil wir neigen natürlich dazu, wenn wir bei einem Kind den Sinn und die Lösung gefunden haben, oh, das hat so gut geklappt, das mache ich beim nächsten Mal genauso. Und genau das sollten wir als Entwicklungsbegleiterin nicht machen, sondern wirklich die Individualität eines Kindes und einer jeden Situation zu betrachten und mich dann immer wieder neu einstellen. Und das sind unsere ganz großen Herausforderungen, dass wir selber immer wieder bemerken müssen, was haben wir, sehen, beobachten, hören, was ist los, dann das aufnehmen, respektieren, dann es mit unseren eigenen Vorstellungen und so weiter in uns vergleichen und dann mit dem Kind gemeinsam eine Lösung zu finden.
Spannend. Jetzt hast du genau meine Frage beantwortet, nämlich, was möchtest du unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
Ja, vielleicht noch etwas, was ich noch gar nicht so sehr gesagt habe. Ich habe gesagt, Offenheit, immer wieder neu gucken, immer wieder kontrollieren, was ich selber denke. Aber dazu brauchen, glaube ich, Entwicklungsbegleiterinnen noch etwas anderes. Und zwar eine innere Situation der inneren Ruhe, der Gelassenheit und der, ja, dieses, es, ja, wird alles gut werden, ich werde eine Lösung finden, Vertrauen zu mir selber, Vertrauen zu dem Kind, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden werden. Und diese innere Ruhe, die Gelassenheit, die hat was zu tun mit meiner eigenen Konstruktion. Und die, das kann ich jetzt schon mal sagen, werden wir im nächsten Podcast, wenn es um Stabilität und Instabilität geht, nochmal gesondert betrachten.
Super. Dann, liebe Waltraud, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.